Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Susanne Fritz. Guten Morgen. Bei uns geht's heute um folgende Themen. Unverwundbar wie Superman, Donald Trump kämpft rücksichtslos für seine grandiose Fassade. Die Vergebung seiner Fehltritte durch seine Fans ist wie eine Erlaubnis zum Weiter-so, sagt die amerikanische Psychologin Ramani Durvasula. Vergebung aus christlicher Sicht. Welche Rolle spielt sie noch in unserer säkularen Gesellschaft? Ein Gespräch mit Johann-Hinrich Clausen, Kulturbeauftragter des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland. Und ein weiteres Thema in den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Ein leuchtendes Beispiel in dunkelsten Zeiten. Die israelische Gedenkstätte Yad Vashem hat den evangelischen Pfarrer Julius von Jahn als Gerechter unter den Völkern geehrt. Und damit herzlich willkommen. Dank bester medizinischer Versorgung hat sich der amerikanische Präsident Donald Trump innerhalb kürzester Zeit von seiner Covid-19-Erkrankung erholt. Schon redet er wieder schuldzuweisend vom China-Virus und vergleicht Covid mit einer milden Grippe. Angesichts von mehr als 214.000 Toten in den USA muss das für die meisten Menschen zynisch klingen. Trump hat sich bereits wieder in den Wahlkampf gestürzt und verbreitet weiterhin Lügen über die Demokraten und einen baldigen Impfstoff. Die Psychologin Ramani Durvasula ist davon nicht überrascht. Sie geht bei Donald Trump von einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung aus und glaubt, dass er alles tun würde, um seine Fassade aufrechtzuerhalten. Andreas Roberts hat mit ihr über die problematische Rolle von Vergebung im Umgang mit Narzissten gesprochen und über die Folgen von Donald Trumps Verhalten.
Diese ganze Rede von im Zweifelsfall ja, gib ihm noch eine Chance oder er meint das doch nicht so, das führt dazu, dass Menschen ihr eigenes Urteil anzweifeln und ihre Erfahrung dadurch fast schon entwertet wird. Ich soll ihm eine zweite Chance geben? Für was? Mich wieder zu verletzen?
Ramani Durvasula spricht aus langjähriger Erfahrung als Familientherapeutin. Im Umgang mit Familienangehörigen mit narzisstischen Störungen helfen keine Diskussionen und kein Auge zudrücken, es macht sie nur noch rücksichtsloser. Oft wird dann von den Leidtragenden gefordert, ihnen wieder zu vergeben.
Vergeben ist ein sehr persönlicher Prozess. Ich muss das mal so formulieren. Ein wichtiges Mittel sozialer Unterdrückung kommt von dem gesellschaftlichen Druck, anderen zu vergeben, als wäre man dadurch eine moralischere Person. Ich finde, dass Vergebung für menschliche Beziehungen nicht wesentlich ist. Einige kommen gar nicht so weit, denn jemandem zu vergeben heißt im Grunde, ihm seine Sünden zu erlassen. Das Problem dabei ist, dass narzisstische Personen dann denken, wenn sie mir vergeben, dann kann ich es wieder tun. Vergeben wird so für sie zur Erlaubnis.
In vielen therapeutischen Prozessen kommt dem Vergeben eine große Bedeutung zu, vor allem für den, der vergibt. Auch in den christlichen Religionen gilt Vergeben können und Vergebung empfangen als befreiend. Aber für Ramani Durvasula stellt die Gefahr der fortwährenden Traumatisierung in Beziehungen mit einem Narzissten den Nutzen des Vergebens in Frage. Derjenige, der vergibt, verändert sich zwar, aber derjenige, dem vergeben wird, bleibt derselbe. Läuterung, Umkehr und Reue bei Narzissten Fehlanzeige. Die Ereignisse der vergangenen Tage in Washington sind für sie dabei ein Paradebeispiel.
The word Schadenfreude has become the most popular word in the United States recently.
Der deutsche Ausdruck Schadenfreude wurde kürzlich über Nacht zum populärsten Ausdruck in den Vereinigten Staaten. Das muss man den Deutschen schon lassen. Eine so komplizierte menschliche Erfahrung in einem Wort ausdrücken zu können. Das Vergnügen am Leid eines anderen. Trumps Covid-19-Diagnose löste überall in den USA, ja auf der ganzen Welt, eine Epidemie der Schadenfreude aus. Viele dachten dann, was bin ich doch für eine schreckliche Person, mich am Leid eines anderen zu freuen. Mir ging es genauso. Das ist ja gar nicht meine Philosophie.
sick. I should never be happy about that. That's not my philosophy.
Zwei Tage später mussten zwei Sicherheitsbeamte den hochansteckenden Präsidenten in einem Auto durch die Stadt fahren, damit er seinen Fans zuwinken kann.
3 days after that, this man leaves the hospital.
3 Tage später verlässt er das Krankenhaus und banalisiert die Pandemie. Die Unverantwortlichkeit dieser Worte garantiert doch, dass wir jetzt einen riesigen Peak an Menschen haben werden, die sagen, der Präsident hatte es und es war wie eine milde Grippe, ich werde nie mehr wieder eine Maske tragen. Diese Leute haben keinen Zugang zu seiner medizinischen Versorgung. Viele sind nicht mal versichert. Kann man das vergeben? Ich finde nicht, denn viele werden nun wegen ihm krank und vielleicht sterben.
Sick and die because of this person's irresponsibility.
Und für seine Unterstützer hat sie klare Worte.
Dieses Ganze verzeiht ihm, er will ja nur die Wahl gewinnen. Schluss mit dem Vergeben. Deswegen befinden wir uns ja jetzt in dieser Situation. Vergeben bedeutet hier ermutigen.
Wenn Ramani Dovasola die Bilder von Donald Trump nach seiner Rückkehr aus dem Krankenhaus verfolgt, sieht sie auch das Leiden eines psychisch gestörten Menschen. Denn auch wenn Narzissten in der amerikanischen Gesellschaft wegen ihrer Energie, ihres Durchsetzungsvermögens und ihrer Rücksichtslosigkeit bewundert werden, darf man, findet sie, das enorme Leid nicht vergessen, das sich hinter der grandiosen Fassade verbirgt.
I mean, for the president, it's clearly that his
Im Falle des Präsidenten ist es ganz offensichtlich, dass sein psychologisches Bedürfnis ist, unverwundbar wie Superman zu sein. Um eine grandiose Fassade aufrechtzuerhalten, ist jemand mit einem so schwachen Ego sogar dazu bereit, das Leben von anderen zu opfern. Jeden wachen Moment in seinem Leben fragt er sich, wie kann ich die Leute dazu bringen, mich zu bewundern, weil ich sonst nicht atmen kann. So besessen ist er davon. Es ist hart, so ein Leben führen zu müssen.
Einem Narzissten darf man nicht trauen und schon gar nicht vergeben, sagt die amerikanische Psychologin Ramani Dovasola im Beitrag von Andreas Roberts. In anderen Bereichen kann das Vergeben jedoch eine große Bedeutung haben, so zum Beispiel in den monotheistischen Religionen wie im Christentum. Und das nicht nur für denjenigen, der Schuld auf sich geladen hat, sondern auch für den Verzeihenden. Darüber spreche ich jetzt mit Johann Hinrich Clausen. Er ist evangelischer Theologe und Kulturbeauftragter des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland. Guten Morgen, Herr Clausen.
Guten Morgen, Frau Fritz.
Was bedeutet denn Vergebung aus Sicht der evangelischen Theologie?
Naja, Vergebung, das muss man, glaube ich, grundsätzlich sagen, ist ein Freiheitsgeschehen. Es kann befreiend wirken, aber nur dann, wenn es wirklich freiwillig geschieht. Also das, was manchmal auch vielleicht eine Gefahr bei uns Pastoren ist, dass wir sozusagen so einen Druck aufbauen, man muss vergeben, Vergebung ist richtig, nicht vergeben ist falsch. Davon muss man sich komplett lösen. Vergebung kann nur sozusagen unter den Bedingungen von Freiheit geschehen.
Was hat es zu tun mit unserem Verhältnis zu Gott?
Die Grundidee ist oder die Grunderfahrung ist, dass wenn ich mich selbst als jemanden erfahre, der auch Schuld auf sich lädt und der die Chance gewinnt, neu zu beginnen, der sich von Gott gerechtfertigt sieht und neu ins Leben gesandt, dann kann ich vielleicht auch nochmal die innere Freiheit gewinnen, anderen Menschen zu vergeben, die mir Schlechtes getan haben. Also die Chance, immer wieder neu anzufangen miteinander, auch mit sich selbst und daraus im Glauben eine besondere Kraft und Motivation zu gewinnen.
Mit der Vergebung steht immer auch Schuld im Zusammenhang, das haben Sie gerade schon erwähnt. Wie würden Sie den Zusammenhang zwischen Schuld und Vergebung theologisch beschreiben?
Eben erstmal nicht juristisch, das ist nochmal ein ganz anderes Thema, also das ist eben kein Ersatz, sondern es ist eben die Frage, wie man im persönlichen Verhältnis sich mit der Schuld auseinandersetzt, die andere einem selber angetan haben. Da hat es natürlich ganz wesentlich damit zu tun, wie der andere reagiert und da gibt es in der christlichen Tradition ganz kluge Schritte, also dass der andere, der einem etwas Böses getan hat, dass er eine echte Reue empfindet, einen echten Schmerz, dass er sich zu dieser Schuld bekennt, dass er die in einem vertraulichen Rahmen auch wirklich benennt, dass dann auch so etwas wie Wiedergutmachung in Anführungszeichen oder sozusagen eine Satisfaktion geschieht, dass Absolution gewährt wird. aber dann eben auch mit dem Versprechen, das eigene Leben, also dass der Schuldige das eigene Leben neu führen will und verändern will. Das sind sozusagen die Voraussetzungen in der christlichen Tradition dafür, dass Vergebung von Schuld gewährt werden kann.
Ist dann Vergeben auch nur befreiend oder kann Vergeben auch befreiend sein, wenn der Täter keine Reue zeigt?
Das ist nochmal ganz kompliziert oder aber auch interessant. Das passiert ja ganz häufig, dass Täter eben überhaupt gar keine Reue empfinden und dass mit ihnen ein solches Beziehungsgeschehen, das zu einer Vergebung führt, nicht möglich ist. Das ist ganz häufig der Fall. Und dann ist die Frage, so erlebe ich das bei Menschen, wie sie sich selber mit dieser Situation versöhnen. Das heißt nicht dem anderen vergeben, aber doch für sich eine Form gewinnen und eine Einsicht, das eigene Leben davon auch zu lösen. Also ein Beispiel, ich kenne das aus ganz vielen Beerdigungsgesprächen, dass Menschen im Frieden Abschied nehmen wollen, selbst wenn mit dem Verstorbenen noch eine offene Rechnung da ist. Und dann kann man eben sozusagen nicht mehr vergeben, weil das Gegenüber hat es verpasst und kann es nicht tun. Und da geht es eben um die Frage, wie kann ich mich selber diese Schulderfahrung oder diese Verletzungserfahrung in mein Leben integrieren, mich davon aber nicht mehr dauerhaft bestimmen lassen und Abschied nehmen und neu für mich selber anzufangen. Das hat aber dann eben, das ist kein dialogisches Geschehen mehr, sondern es hat damit zu tun, wie man sich mit dem eigenen Lebensschicksal oder eigenen Familiengeschichte sich selbst versöhnt.
Also im Grunde genommen vergebe ich dann auch um meiner selbst willen.
Das ist natürlich ganz wichtig. Also wie gesagt, noch einmal, man darf überhaupt gar keinen Druck aufbauen, dass Menschen anderen Menschen vergeben. Aber die Vergebung hat natürlich nicht nur für den schuldig gewordenen einen guten Sinn, sondern für den, der vergibt, weil er so in der Lage ist, hoffentlich auch Abschied zu nehmen, sich zu lösen, sich aus dieser Täter-Opfer-Beziehung herauszuarbeiten und eben auch nicht am Bösen anzuhaften. Das ist ja sozusagen immer die Gefahr, dass man jetzt wie bei Donald Trump immer nur auf diesen Herrn guckt und sich davon auch faszinieren und binden lässt, sondern dass man sich davon befreit.
Wann macht Vergeben keinen Sinn mehr?
Naja, es gibt Grenzen. Also eben wenn sozusagen derjenige, der schuldig geworden ist, überhaupt gar nicht den Ansatz von Reue oder Einsicht zeigt, dann kann eine Vergebung sinnvoll nicht geschehen. Und es gibt natürlich Verletzungen, die sprengen jedes Maß dessen, was man vergeben kann.
Also bestimmte Taten, die so schwerwiegend sind, dass man darüber nicht hinwegsehen kann, beziehungsweise sie nicht vergeben kann. Ich denke da zum Beispiel an die Verbrechen der Nationalsozialisten.
Genau, sicherlich. Also das ist natürlich immer das ist eben ein so krasses, großes Unrecht. Wie soll man das vergeben und wem gegenüber und wer soll hier eigentlich vergebender sein? Da geht es eben darum, nicht von Vergebung zu sprechen, sondern von Aufklärung und von Veränderung, von politischen Veränderungen, dass so etwas nicht mehr geschehen kann. Das ist dann aber eine ganz andere Ebene.
Ist das christliche Vergeben psychologisch letztlich ein Selbstbetrug?
Nein, ich finde, also wie gesagt, wenn man das christliche Vergeben als ein Freiheitsgeschehen versteht, in dem Menschen zueinander finden und das auch vor Gott bedenken, dann ist das kein Selbstbetrug, sondern da steckt viel tiefe Lebensweisheit dahinter.
Im Beitrag sagt die amerikanische Psychologin Dur Vasula, dass Vergebung auch ein Mittel sozialer Unterdrückung sei. Also dass das Vergeben im Grunde Veränderungsprozesse verhindern kann. Ist Vergebung gesellschaftlich gesehen sowas wie eine Zementierung von Machtverhältnissen?
Ja und nein. Das kann es sein. Da hat sie natürlich zum Teil recht. Aber ich würde Sie fragen, gerade auf den amerikanischen Kontext bezogen, wie sie das versteht, dass gerade afroamerikanische Christen eine hohe Kultur der Vergebung pflegen. Also gerade diejenigen, die brutalst unterdrückt, verfolgt und verletzt werden, haben eine ganz, ganz intensive Vergebungsfrömmigkeit. Das ist ganz erstaunlich, gerade auch in den letzten Anschlägen auf christliche afroamerikanische Kirchen hat sich das gezeigt. Manchmal kann sich in dem Vergeben sozusagen etwas wie Herrschaftszementierung zeigen, manchmal aber auch ein christlicher, frommer Protest und Aufbruch. Wir sind stärker als ihr. Wir sind so stark, dass wir euch vergeben. Das ist eine Umdrehung der Rollenverhältnisse, die in manchen ganz, ganz frommen afroamerikanischen Kirchen gepflegt wird.
Welche Rolle kann denn Vergebung jetzt allgemein in familiären Verhältnissen spielen? Vor allem, wenn man wie jetzt in Corona-Zeiten wieder stärker auf Familie angewiesen ist.
Ja, wir erleben natürlich eine gesteigerte Vergebungsbedürftigkeit, weil wir viel, viel stärker in unseren Familien jetzt leben, manchmal auch viel zu eng miteinander sind und darauf gestoßen sind, dass wir ganz vielen Konflikten nicht mehr aus dem Weg gehen können wie vor Corona. Und da geht es eben darum, einerseits dem anderen immer wieder zu vergeben, aber das auch immer im Bewusstsein, dass man selbst das ja auch nötig hat.
Kennen Sie Beispiele?
Aus meinem persönlichen Bereich eine ganze Reihe, nein. Also jetzt sozusagen im nicht dramatischen Sinne, sondern im ganz alltäglichen Sinne lebt man doch immer auch auf Kosten anderer. Und man setzt seine Interessen durch und das geschieht im Berufsleben ganz genauso wie natürlich auch im Familienleben. So funktioniert es aber natürlich nicht, sondern man muss sich natürlich aufeinander einstellen, Rücksicht nehmen, Liebe üben. Und dann, wenn es einem daran gemangelt hat, dass man eben dafür um Entschuldigung bittet und dieses aber auch gewährt, weil nur so ein weiteres dauerhaftes Zusammenleben möglich ist. Wenn man immer alte Rechnungen weiter tradiert und jedes Mal wieder vorlegt, dann geht jedes Familienleben daran kaputt.
Spielt Vergeben, Verzeihen Ihrer Ansicht nach heute in unserer säkularisierten Gesellschaft eigentlich noch eine große Rolle oder geht es nicht in den meisten Fällen eher um Vergeltung von Schuld durch juristische Konsequenzen?
Also ich bin kein Jurist und die Juristerei hat viele große Vorteile. Ich weiß aber aus Erfahrung, dass richtig schwere existenzielle Konflikte sich juristisch vielleicht bearbeiten, aber nie lösen lassen. Insofern säkular hin oder her, wir sind doch Menschen und das Vergeben und die Bedürftigkeit, dass einem vergeben wird, das sind existenzielle sozusagen Grundtatsachen unseres Lebens und die bestimmen uns auch im 21. Jahrhundert noch.
Johann Hinrich Clausen, evangelischer Theologe und Kulturbeauftragter des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland, zur Bedeutung von Vergebung. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank, Frau Fritz.
Die israelische Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem hat gestern den evangelischen Pfarrer Julius von Jahn 56 Jahre nach seinem Tod als Gerechter unter den Völkern geehrt. Der württembergische Pfarrer sei ein leuchtendes Beispiel für Integrität, da er als Mann Gottes den Juden in der dunkelsten Zeit ihrer Geschichte zur Seite stand. Jahn habe das Wort ergriffen, gleich nachdem die Synagogen niedergebrannt und jüdische Geschäfte im ganzen Land verwüstet und geplündert worden waren. Er habe getan, was jeder humane Mensch hätte tun sollen, und doch war er nur die Ausnahme, hieß es zur Begründung. Die Ehrenurkunde und Medaille nahm sein Sohn entgegen. Sebastian Engelbrecht hat mit ihm gesprochen.
Als in Deutschland die Synagogen brannten am 9. November 1938, war Pfarrer Julius von Jahn 41 Jahre alt. Er war verheiratet und hatte einen Sohn, Richard. Julius von Jahn war Pfarrer an der evangelischen Kirchengemeinde von Oberlenningen in Württemberg und eigentlich hätte er allen Grund gehabt, um der Familie willen vorsichtig zu sein. Aber es drängte ihn, das Unrecht beim Namen zu nennen. Am Buß- und Bettag nach der Pogromnacht am 16. November 1938 hielt er in der St. Martinskirche von Oberlenningen eine Bußpredigt, die Folgen hatte. Sandra Witte von der israelischen Botschaft zitiert aus von Jans Predigt.
Die Leidenschaften sind entfesselt, die Gebote Gottes missachtet. Gotteshäuser, die anderen heilig waren, sind ungestraft niedergebrannt worden. Das Eigentum der Fremden geraubt und zerstört. Männer, die unserem deutschen Volk treu gedient haben und ihre Pflicht gewissenhaft erfüllt haben, wurden ins KZ geworfen, bloß weil sie einer anderen Rasse angehörten. Und wir als Christen sehen, wie dieses Unrecht unser Volk vor Gott belastet und seine Strafen über Deutschland herbeiziehen muss.
Julius von Jann war Pfarrer der Bekennenden Kirche, die sich im NS-Regime nicht gleichschalten ließ. Er wusste genau, was er tat. Vor der Bußtagspredigt hatte er mit Kollegen gesprochen und auch mit seiner Frau Martha. Sie war einverstanden mit dem, was er tat. Das Regime reagierte. Am 25. November beklebten von Janns Gegner das Pfarrhaus mit Plakaten, auf denen das Wort Judenknecht stand. Noch an demselben Abend verprügelten SA-Männer den Oberlenninger Pfarrer, dass er bewusstlos wurde. Von Jann kam 5 Monate in Haft. Im April 1939 fand er Zuflucht in Bayern. Ein Jahr nach seiner Predigt am 15. November 1939 verurteilte ein Stuttgarter Sondergericht von Jann zu 16 Monaten Haft wegen Verstoßes gegen den Kanzelparagraphen und das Heimtückegesetz. Die württembergische Landeskirche verhinderte, dass von Jann ins KZ kam, suspendierte ihn aber vom Dienst und verurteilte seine Polemik. Von 1943 an musste er bei einer Strafkompanie der Artillerie an der Ostfront kämpfen. Nach 4 Monaten erkrankte er an Gelbsucht und konnte heimkehren. Bis dahin hatte sein Sohn Richard ihn jahrelang vermisst. Richard von Jann ist heute 86 Jahre alt. Er sagt über seinen Vater:
War relativ milde, wie man sagt, aber eben sehr, sehr fest in seinem Glauben verankert. Ich habe also wenig Leute kennengelernt, die streng gläubig waren. Auf uns war nicht als Zwang, sondern einfach Selbstverständnis, aus dem Selbstverständnis heraus.
Richard von Jann ist Physiker und lebt heute in Fürth. Stellvertretend nahm er in der israelischen Botschaft in Berlin an der Feierstunde zu Ehren seines Vaters teil. Die Ehrung des Pfarrers Julius von Jann fällt aus dem Rahmen, denn in der Regel zeichnet die Shoah-Gedenkstätte Yad Vashem nur Personen mit dem Titel des Gerechten unter den Völkern aus, die nachweislich Juden das Leben gerettet haben und die dabei selbst viel riskiert haben. Der Württemberger Pfarrer riskierte auf andere Weise viel und nur mit Glück blieb er am Leben. Sein Vergehen waren Worte, die er von der Kanzel gesprochen hatte. Was ihn trieb, war sein Sinn für Recht und Gerechtigkeit. Heute würde er sich vielleicht für Flüchtlinge einsetzen, meint sein Sohn Richard. Er hatte keine jüdischen Freunde oder eine besondere Nähe zum Judentum, außer durch seine Kenntnis des Hebräischen und der hebräischen Bibel.
Ich kann nicht sagen, dass er jetzt speziell für jüdische Dinge da etwas übrig hatte. Er hatte einfach für jede Art von Unrecht da. Und da er natürlich ein bisschen mehr wusste, als man heute sagt, von den Dingen, die passiert sind, das war zu dem Zeitpunkt, war ja dann schon bekannt, dass die Juden voll im Blickfeld von Hitler standen, Hitlers Leuten standen, nicht? Schon vor diesem Bus- und Betag hatte er Schwierigkeiten und wusste natürlich auch von der Geschichte der Juden.
Für die Jerusalemer Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem würdigte der israelische Botschafter in Deutschland, Jeremy Issacharoff, den Gerechten unter den Völkern, Julius von Jann.
A crime of such magnitude can only be perpetrated.
Ein Verbrechen von diesem Ausmaß kann nur in Abwesenheit von Widerstand begangen werden und auf der breiten Basis des Einverständnisses der Bevölkerung insgesamt. Aber in der tiefen Dunkelheit der 30er und 40er Jahre in Deutschland unter dem nationalsozialistischen Regime konnte sogar eine Stimme der Abweichung, eine Stimme des Widerstands ein kleiner Riss sein, durch den viel Licht dringen konnte.
One voice of opposition could be a small crack through which much light could come through.
Es ist nicht die einzige Ehrung für Pfarrer Julius von Jann. Die Gemeinde Oberlenningen benannte nach ihm ihr Gemeindehaus. Die Kommune ehrte ihn mit dem Julius-von-Jann-Platz.
Um an seinen Einsatz für Gerechtigkeit zu erinnern. Der Pfarrer Julius von Jann wurde gestern als Gerechter unter den Völkern geehrt. Sebastian Engelbrecht berichtete aus Berlin. Das waren unsere Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Christiane Florin. Ich bin Susanne Fritz. Vielen Dank fürs Zuhören. Nach den Nachrichten kommt die Länderzeit. Da geht es bei Michael Röhl um das Thema immer mehr Autos. Wie kann der öffentliche Personennahverkehr gestärkt werden? Und noch ein Hinweis in eigener Sache. Heute Abend kommt von 20.10 Uhr bis 20.30 Uhr wieder eine Sendung aus Religion und Gesellschaft. Da heißt es dann zwischen Odin, Thor und Maria, die Frauen der Wikinger.